Ihr hört Gute Wahl. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Und man könnte fast sagen, das ist ein Run. Wir sind wieder in voller Besetzung. Annemarie, hallo Annemarie.
Hallöle.
Dann der Alex.
Hallo zusammen.
Und Erik mit neu installierten Technik-Equipment. Hallo Alex. Hallo Erik.
Software. Hallo Software. Auch, ja. Hallo.
Und meine Wenigkeit, der Daniel. Hallo Daniel. Hallo.
Hallo Daniel.
Yay. Ja, klappt doch.
Muss man
komm bei den anonymen Serienguckern.
Du hast den Kuschelbär nicht, Erik, aber da warst du gerade nicht dabei. Du darfst jetzt nicht sprechen. Nur der den Kuschelbär hat. Nee, den Redebär. Wie hieß der, Annemarie?
Ich glaube, ich habe Kuschelbär gesagt. Aber
Redebär.
Der Redebär. Der Quasselstrippenbär. Egal. Wir haben 3 Serien rausgesucht und wie der Titel verrät, sind die in der Tat gar nicht mal so schlecht. Man kann sie durchaus gucken, im Gegensatz zur letzten Folge. Da war ja irgendwie nichts dabei. Wobei das Feedback trotzdem ganz nett war. Das Klima, das was rüberkam, war dann doch irgendwie anzuerkennen, dass man da uns, wir haben uns bemüht, die Serien zumindest gut rüberzubringen.
Wir haben sich stets bemüht.
Naja, und sind trotzdem kläglich gescheitert. Nein, wir haben 3 Serien. Die eine läuft auf Amazon. Wer also Amazon Prime hat, der kann da locker drauf losgucken. Tabu. Dann Superior Donuts. Wer den Titel sich auf der Zunge zergehen lässt, nicht nur wegen Donuts, sondern Superior Donuts. Es ist eine Sitcom, eine Comedy. Der weiß, wer die vorgeschlagen hat. Und 13 Reasons Why. Wer sich sagt, hey, da gibt es ein Déjà-vu. Ja, da gibt es ein Buch und jetzt auch eine Netflix-Serie. Und es gab auch einen Film, wobei ich den Film nie gesehen habe. Dahingegen, ihr wisst ja, ich kann lesen, als einziger im Team das Buch gelesen habe. So, es gibt Mini-News. Wir haben eine Verlängerung, eine Fortsetzung einer Serie, die mein weiblicher Anteil, sofern er über 18 ist, im Haushalt ganz gerne guckt und Annemarie auch.
Genau, und zwar Mindy Project habe ich ja vor 5 Jahren, 6 Jahren lieben gelernt, war damals ein Überraschungshit für mich. Mindy Kaling kannte ich vorher nicht, die ist aber anderen wahrscheinlich aus The Office ganz gut bekannt gewesen und hat tolle erste Staffeln geliefert. Die 2. Staffel war mit das Beste, was ich im Comedy-Bereich im Fernsehen gesehen habe. Staffel 3 war auch noch gut. Dann ist es schon so ein bisschen abgeflaut. Jetzt die letzten Staffeln liefen dann auf Hulu, weil bei Fox lief das früher. Die haben es nicht verlängert und jetzt ist gerade die 5. Staffel zu Ende gegangen und das war schon so ein bisschen, also ich muss erstmal sagen, für mich wäre das auch ein okayes Serienfinale gewesen, aber jede gute Serie oder jede Serie, die mal gut war und jetzt nur noch Durchschnitt, hat es natürlich verdient, einen ordentlichen Abschluss zu bekommen. Deshalb wird es nächstes Jahr oder ich glaube jetzt schon im Herbst die 6. Staffel Mindy Project geben, aber das wird dann die letzte sein. Und ich bin da vollkommen fein mit. Wie gesagt, da dramaturgisch hat sich da so ein bisschen was in eine Richtung verschoben, die ich irgendwie nicht mehr so spannend fand die Charaktere nicht mehr ganz so interessant. Der Humor war eigentlich immer noch ganz gut, aber ja, es war halt vielleicht auch nach 6 Jahren. Vielleicht hat sich die Story dann einfach ausgelutscht und deshalb
wird das dann eine volle Staffel sein oder irgendwie so eine verkürzte Farewell?
Ach so, ich glaube ganz normal wieder. Aber die hatte jetzt, glaube ich, auch schon nur 15 Folgen. Von daher alles wie immer.
Na gut. Vielleicht taucht sie, ich weiß gar nicht, bei Netflix war da nicht der Anfang mal irgendwie eine Zeit lang bei denen. Aber der Rest fehlt halt noch. Na mal gucken, vielleicht gucke ich da auch nochmal rein. Aber so richtig, glaube ich, war das. Ist eher so ein Frauending, ohne das abwerten zu meinen. Aber der geneigte Mann kann.
Dann sag's doch nicht.
Naja, nee, aber wieso ist das so?
Man muss ja das
klischee-mäßig schon so ein bisschen einordnen. Deswegen ist das vollkommen okay. Erik, du hast auch noch ein paar News.
Und zwar, wir gucken ja bestimmt alle den Jugendsender der ARD, der heißt One HD. Weiß nicht, ob ihr den überhaupt schon gefunden habt.
Ich wollte gesagt, soll ich sagen, dass ich noch nie was davon gehört habe, aber das ist jetzt nicht schlimm.
Also es war ja lange Zeit geplant, dass eben das, was ZDF Neo ist, wollte ja das ARD ja auch machen und haben sie mit One HD gemacht. Am Anfang haben sie viele so Konzerte gebracht. Wer sowas sehen möchte, immer einen Klick mal wert. Aber was viel interessanter ist, die übertragen nämlich seit kurzem Jimmy Fallon. Nicht live, sondern ich glaube mit einem Zeitversatz von einem Tag und mit deutschen Untertiteln. Also wer da nicht ganz so firm ist in Englisch, kann das ruhig mal gucken. Und Jimmy Fallon ist ja momentan das im Late-Night-Bereich, was man schon mal gucken sollte aus Amerika. Und es ist einfach sowas von großartig, wie er auch immer so die Trump-Themen. Ich meine, der Trump, der legt ihm ja natürlich immer so die Witze aufs Tablett, ja, und er braucht sie nur noch aufgreifen und alle Gäste auch, was weiß ich, die Beschmode war da und sonst was alles. Also finde ich echt toll, dass One HD das ausstrahlt im Originalton mit deutschen Untertiteln. Absolut Empfehlung von mir, mal gucken. Ich weiß nicht, ob die eine Mediathek haben, weil ich nehme es mir immer hier mit meiner Box auf, aber gibt es vielleicht auch. Und für Serienfans natürlich auch Doctor Who, also die haben ja auch die neue Doctor Who Staffel dort, läuft jetzt schon eine Weile und bestimmt auch noch andere Serien. Also das sind nur die Sachen, die ich mal so gucke. Ich habe es mal verlinkt. Ich sehe gerade Torchwood läuft dort zum Beispiel auch und so.
Torchwood, ja, also lohnt sich wiederum.
Mal einen Blick wert, ne? Also
aber da muss ich mal sagen, wenn du sagst Jimmy Fallon und eines der Late-Night-Shows, die man gucken muss, ich gucke eigentlich andere, die gucke ich auf YouTube, geht auch in Clips und in etwas größeren. Empfehlung, John Oliver, sehr politisch, sehr genial. Dann natürlich der Altmeister Stephen Colbert und seit kurzem gucke ich immer mal die Daily Show mit Trevor Noah, auch genial, wobei an dritter Stelle bei diesen dreien, die ich gerade genannt hatte. Nur so
am Rande. Guck mal One HD, also ich mag es halt auch gerne auf dem großen Fernseher, da kann ich mir es aufnehmen und kann mal auf der Couch das gucken.
Da komme ich gar nicht dazu, auf dem großen Fernseher das anzugucken. Wann soll ich denn?
Erstens habe ich unter der Bette geguckt.
Ne? Wenn ich überhaupt im
Arbeit,
Handy.
Kann ich nicht auf Arbeit wie du die ganze Zeit hier nebenbei YouTube gucken.
Ja gut, das stimmt natürlich. Diesen Luxus hat
also
nicht
One jeder. HD Empfehlung, da läuft sehr viel für Film- und Serienfreaks, unbedingt mal reinschauen, falls ihr den noch nicht kennt, den Sender.
Das ist ja quasi der Jugendsender von ARD.
Und guten Morgen, das habe ich in meiner Anleitung gesagt.
Ja, nee, aber weil du gesagt hast, ZDF Neo, also das läuft ja auch im Internet unter Funk alles und da machen auch sehr viele deutsche Sachen, weil du jetzt die ganzen internationalen Sachen erwähnt hast. Ich glaube, sehr viele YouTuber sind da irgendwie mit dabei. Ist ja auch Radiosendung und Podcast und ja, aber noch ganz kurz, ich kann Seth Meyers empfehlen, also der ist ein bisschen, hat irgendwie mehr Inhalt, weil Jimmy Fallon halt so, wenn er jetzt sagt, ja, die Trumps ist, also er war ja einer der wenigen, der ihn auch vor der Wahl als Gast hatte und da ihn quasi noch quasi positiv empfangen hat und wird halt hier, also er ist auch einer der Gründe, der ihn gesellschaftlich noch vor der Wahl gemacht hat. Und er hat jetzt auch manche Kommentare, also früher fand ich Jimmy Fallon auch noch ganz lustig, aber der ist halt so der typische Mann, der Probleme relativ schwer erkennt, was er in seiner Sendung macht, was auch die Privilegien betrifft. Und deshalb bin ich den so ein bisschen schwierig. Aber und ich glaube, war das nicht auch ein Festival, der Vorsender von One? Lief das da nicht auch schon?
Ich weiß es nicht genau. Aber darf ich nochmal ganz kurz auf deinen Seth Meyers zurückkommen? Den gucke ich auch, gebe ich zu. Und wenn man sich, wie ich, so viel Zeit hat, ne, und alles guckt, merkt man auch, dass viele von den Witzen in der gleichen Art und Weise bei allen Late-Night-Shows nochmal auftauchen. Und jetzt nochmal dazu, Seth Meyers wäre bei mir, wenn ich vorhin Trevor James auf Platz 3 hatte, wäre bei mir Nummer 3. Also wirklich bei mir ganz, ganz weit oben, einfach so von der Art und Weise, von dem Inhalt John Oliver, dann Stephen Colbert und dann Seth Meyers und dann Trevor James.
Trevor
James. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Aber,
wenn du auch diese recherchierten, gut recherchierten Clip und Beiträge von John Oliver so magst, kann ich ja noch Samantha Bee empfehlen.
Die habe ich noch nicht geguckt.
Das war die.
Ich weiß, wer das ist, aber die habe ich noch nicht als Musiker.
Genau,
ich
die hatte ja früher ihr Segment bei Colbert, weiß ich gar nicht. Und jetzt hat sie seit letztem Jahr eine eigene Sendung. Auch sehr unterhaltsam. Und die arbeitet eben auch viel mit Zusammenstellung von Clips und relativ tiefe Analysen und ja.
Hast du
auch mal hier eine Frau zu nennen.
Natürlich. Ganz kurz noch, hast du dieses Special von Seth Meyers zum St. Patrick's Day geguckt, wo er mit seinen Arbeitskollegen trinken war?
Nee.
Musst du mal Seth Meyers und hier St. Patrick's Day googeln bei YouTube. Das ist, ja, die saufen und du merkst halt auch, dass der dann hinten raus ein bisschen abbaut, sag mal so. Aber es ist lustig, aber noch niveauvoll lustig. Naja, er wird halt betrunkener mit der
also
Zeit.
Also ich finde immer den Harald Schmidt am besten.
Ach, Harald Schmidt, das ist alles nur Abklatschen Deutscher.
Ach, und früher Stefan Raab.
So, Alex, du hast auch noch eine News.
Ah ja, richtig. Ich habe ja...
Schon wieder vergessen.
Ich habe eine News. Eine Frage habe ich noch, Erik. Der Sender, den du gerade genannt hast, ist doch der Jugendsender von ARD, oder?
Ja, ich glaube ja. Hast du gut rausgearbeitet, ja.
War das nicht früher Neo?
Nee, Neo ist doch Adidas eine ZDF. Marke. Ach so, ja, richtig. Ja, und zwar war ich ja
kurz war doch der aus Matrix.
Stimmt.
Die blaue oder die rote Pille.
Oder beide.
Bunte Smarties. Und zwar war ich ja großer Fan, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, die Annemarie hat es auch geguckt, die Leftovers, die ersten beiden Staffeln. Annemarie, du warst ja auch großer Fan, so wie ich.
So großer Fan? Also okay, ja, zweite Staffel war ich da, ja.
Du hast mich gefragt, ob ich das Buch gelesen habe, Erik, Alex?
Nein. und jetzt kommt ja am 16. April, fängt ja die dritte Staffel an und die wird ja, finde ich, sehr gehypt gerade. Annemarie, hast du ja auch schon mitbekommen, bestimmt auf den Social-Media-Plattformen dieser Welt.
Ja.
Und ich finde diese Trailer auch ziemlich genial und wird ja auch sehr gelobt. Ne? Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und hier nochmal der Hinweis, am 16. April geht es dann los mit der dritten finalen Staffel. 8 Folgen wird zum Ende gebracht. Dann heißt es, danach gibt es nichts mehr. Das heißt, ich bin echt gespannt, wie sie das Ding zu Ende bringen. Und ich habe ja, glaube ich, schon immer gesagt, dass das so ein bisschen mein geheimer Lost-Nachfolger ist, aufgrund der ganzen Mysterien und so. Und also da freue ich mich sehr drauf. Wie gesagt, die Trailer sind richtig, richtig gut. Also freue mich schon wieder auf die Story und auf die ganze, ja, das ganze Ende, was da uns beigebracht wird.
Ja, wenn du mich schon so fragst, Alex, dann werde ich natürlich sagen, was im Buch passiert am Ende, damit du weißt, worauf du dich einlässt.
War das Buch nicht nach der ersten Staffel?
Ja, das erste Buch ist, also Buch ist quasi Staffel 1.
Ach, wer liest denn noch?
Es gibt mehrere Bücher?
Nein, es gibt nur dieses eine Buch. Aber die Staffel, ich meine, du hattest recht, also das Buch ist die erste Staffel und danach ist alles quasi neu.
Wolltest du uns hier jetzt verkackeiern mit?
Ja, weil Alex nicht wissen wollte, was in dem Buch drin vorkommt, da war ich jetzt ein bisschen traurig. Wollte ich mich noch ein bisschen reinbringen hier.
Aber wo wir ja auch gerade bei Vorfreude sind.
Weihnachten ist bald, am 24.12. dieses Jahr, glaube ich.
Ja, nehmen wir erstmal Ostern.
Ostern.
Hier Eier, Likör, Eier. Wenn am 16. dann Leftovers starten, am 20. April kommt auch Fargo zurück. Mit der dritten Staffel ist ja wieder die Anthologie-Serie alles neu. Neue Charaktere, neue Schauspieler. Und sehr cool ist ja die weibliche Hauptrolle von The Leftovers. Wird ja gespielt von Carrie Coon. Und die ist jetzt auch in der dritte Staffel, neue Darsteller von Fargo auch mit dabei. Da hat sie auch eine Hauptrolle, spielt irgendwie eine Polizistin. Und es wird sowieso, der April ist ja sowieso voll mit ganz vielen Serien, die wieder anlaufen. Und wenn man da auch noch dann bei so intensiven Serien wie Fargo und Leftovers und dann beide Male die weibliche Hauptrolle, bin ich mal gespannt, wie das mein Serienhirn aufnehmen wird.
Annemarie, das ist so groß und das nimmt das vollkommen auf. Wie so ein Schwamm. Das ist sämtliche Informationen.
Das hat schon
auf.
So viel aufgenommen.
Das kannst du nur mit Eierlikör ertragen, wahrscheinlich.
Und den Leftovers von Ostern. So.
Achso, und dann aber ganz kurz noch, wenn wir uns jetzt hier schon mal über Serien freuen, die. Bitte?
Über Eierlikör unterhalten.
Das sowieso. Wenn wir uns über Serienrückkehrer freuen, also ich freue mich da ja nicht, ich habe da ja ein sehr gespaltenes Verhältnis zu dieser Serie. Am 18. April geht auch Pretty Little Liars endlich weiter. Die letzten, ich glaube, 10 Folgen der 7. Staffel und dann endet es auch endlich. Ich habe ja, glaube ich, schon da meine Hassliebe zu dieser Serie zum Ausdruck gebracht und. Ja, ich freue mich auf den Quatsch und freue mich, wenn es dann zu Ende ist. Und ja, das war es jetzt noch. Punkt. Und
das sind wieder so emotionale Stadien eines Menschen, ohne jetzt zu sagen, einer Frau, die ich nicht nachvollziehen kann, wie man etwas lieben kann, es trotzdem guckt, hasst, freut sich, dass es zu Ende ist.
Ja, es ist halt super unterhaltsam. Und es sind halt die Storys sind so hanebüchen, dass mich das echt unterhält wie eine Comedy-Serie. Und das ist halt, ja, ich gucke das nebenbei, wenn ich Essen koche oder so. Also wo ich halt nicht, ich werde jetzt Leftovers auf Fargo nie in irgendwie oder nochmal Handy in die Hand nehmen und ein bisschen Twitter lesen. Und von daher passt das dann schon.
Mal Hand hoch, wer sonst bei einer Serie das Handy in die Hand nimmt und bei Twitter nochmal guckt, ich sehe nichts, kein Anzeichen. So, jetzt aber, Tabu. Eine relativ neue Serie, die dieses Jahr erst angelaufen ist und dann mit einer, relativ kurzen Zeitverzögerung direkt bei Amazon Prime gestartet ist, produziert bei BBC und FX, also eine britisch-amerikanische Co-Produktion, hatten wir im Vorfeld mal ein wenig darüber diskutiert, aber ich glaube, es ist eher so Richtung britisches Television-Drama, geschichtlich angehaucht. Und Alex wird uns mal, der ist nämlich da schon relativ weit drin in dieser Serie, vorstellen, worum es bei Tabu, nicht dem Spiel, sondern der Serie geht.
Ja, ist richtig. Also, und zwar, wie du gesagt hast, ich bin da auf Amazon Prime aufmerksam geworden, also Amazon Video, wie auch immer man das nennt. Und warum? Weil ein sehr, sehr bekannter Hollywood-Schauspieler den Hauptdarsteller gibt, und zwar Tom Hardy, den man ja aus sehr, sehr guten Filmen wie Batman oder der letzte DiCaprio, hier The Revenant, kennt. Also er war ein sehr, sehr guter Filmschauspieler. Genau, da bin ich ja einfach, ich mag den sehr, sehr den Schauspieler, und da bin ich halt drauf gestoßen und habe gesagt, Mensch, können wir ja mal angucken und hier besprechen. Und zwar ist es eine historische, eher historische Serie. Spielt so in den 1800 irgendwas in England, in London. Und der Tom Hardy spielt einen Briten namens James Delaney, der in der ersten Folge aus Afrika zurückkommt. Also man sieht ihn einfach relativ easy in London ankommen. Ja, halt in den typischen, damals typischen Klamotten, sehr zum Teil schmutzig, ne, wie es halt damals so war in der Zeit. Er hat schon so ein bisschen was Geheimnisvolles mit sich. Also er spricht nicht viel, er guckt immer so ein bisschen böse drein, und das macht ihn so sehr interessant, also ihn als Charakter, weil man nicht so richtig weiß, was ist es eigentlich für ein Mensch, was will der eigentlich? Und dann kommt man relativ schnell drauf, oder man wird darauf gestoßen, dass sein Vater gestorben ist in London. Wahrscheinlich nicht durch einen freiwilligen Tod, sondern eher, also nicht ein natürlicher Tod, sondern eher irgendwie umgebracht worden.
Ja, das vergiftet, das erfährt man ja im Piloten unmittelbar.
Das erfährt man direkt im Piloten, genau. Nimmt einen Arzt dann zur Hilfe, der dann da durch irgendwelche Gase, Magengase oder Säfte sich das dann erklärt, dass da ein Gift eingesetzt wurde. Ja, und das ist so der Aufhänger, warum er eigentlich in London ist. Er möchte halt zum einen den Tod seines Vaters rächen, zum anderen aber auch die Geschäfte wieder übernehmen, weil der Vater hatte so Handelskonto, ja genau, das klingt gut, ein Handelskontor, hat Handel getrieben mit Amerika, mit der Welt, und das möchte der James Delaney wieder aufgreifen, wieder aufleben lassen. Was so ein bisschen nebenher noch spielt, ist, dass das Erbe des Vaters, also er hat zum einen, klar, das Geschäft vererbt, Geld vererbt, aber auch ein Stück Land vererbt in den USA oder den
zukünftigen
USA, Nordamerika, was ein sehr strategisch günstiges Stück Land ist, weil es da zwischen Kanada und USA irgendwie so eine Abmachung gibt, und dieses Land ist halt einfach so ein sehr, sehr strategisches Stück Land, wo sich viele drum reißen. Und viele ihm das Land einfach ja nicht gönnen oder nicht zugestehen wollen, weil es halt, wie gesagt, ein wichtiges Stück Land ist. Er besteht aber extrem darauf, wo man auch nicht genau weiß, warum er so drauf besteht. Das wird dann in der nächsten Folge noch ein bisschen thematisiert. Will ich aber nicht so weit vorweggreifen, auf jeden Fall. Ist er sehr, sehr scharf auf dieses Stück Land.
Kommt aber schon am Ende der ersten Folge. Also ich habe bis jetzt nur eine Folge geschafft. Da wird halt gesagt, dass das eben ja eine Schlüsselstelle ist da, und wo man zu weiteren, bei der Passage dort, wenn man dort weiter rein will ins Land, muss man dort vorbei und so.
Ja, es ist schon in der ersten Folge, genau, sehr gut. Ja, wie gesagt, er will halt, wie gesagt, dieses Geschäft wieder aufleben lassen, die Handelsbeziehungen und Handelsflotte wieder aufbauen. Dazu braucht er halt dieses Stück Land, dass er halt dann Handel treiben kann mit der ganzen Welt. Dann gibt es halt noch so einen Nebenschauplatz mit seiner Schwester oder Halbschwester. Das ist dann auch ganz interessant, weil er ist dann irgendwie, ja, oder es ist, sie waren mal in Paar in früherer Zeit, was auch so ein bisschen, nicht normal ist, sag ich mal, dass man mit seiner Halbschwester ein Paar darstellt, die aber schon verheiratet ist und ein ziemliches Ekelpaket als Ehemann hat, und er das halt nicht so richtig akzeptiert, dass sie jetzt da verheiratet ist und weiterhin um sie buhlt, sag ich mal. Das ist so ein bisschen das Setting der ersten Folge oder der Serie, dass halt der John Delaney mit seiner sehr mysteriösen Art. Es kommen immer auch immer so Flashbacks rein von seiner Zeit in Afrika. Er versucht dann halt auch noch sein großer Gegenspieler ist eigentlich ein anderes Unternehmen, nennt sich irgendwie British Ost Indian Company. Die ist halt auch so eine große Handelskontor, und die wollen halt auch dieses Stück Land haben, um halt da Handel zu treiben. Und dieses Unternehmen hat auch noch irgendwie hatte in früherer Zeit anscheinend Sklaven verschifft. Und das hat irgendwie, da hat der James Delaney auch irgendwie mit Aktien drin. Also anscheinend war er auch auf so einem Sklavenschiff, was untergegangen ist, und da sind viele, viele Sklaven umgekommen. Und das will er auch so ein bisschen aufdecken. Und diese British Ost Indian Company hat da ein bisschen Angst, dass es ans Tageslicht kommt und dass dann halt diese Firma halt auch untergeht. Und das ist so ein bisschen auch der Gegenspieler. Und dann gibt es noch andere Parteien in der Serie, die dann ihn auch noch ein bisschen unterstützen oder ihn fordern, dass er da Schießpulver herstellen soll für die und so weiter. Also gibt es sehr, sehr viele Handelsstränge, die so alles in allem so ein bisschen dann irgendwie miteinander verwoben sind. Sehr, sehr, vor allem zum Fazit, sehr, sehr gut gemachte Serie, finde ich sehr, sehr spannend aufgrund dieser bisschen mysteriöse, angehauchte Geschichte durch seine Zeit in Afrika. Keiner weiß auch richtig, was da passiert ist, ob der irgendwo, keine Ahnung.
Darf ich da mal ganz kurz eingrätschen, weil du sagst, es ist Mystery, das kommt bei dir noch nicht ganz so raus. Also man muss auch sagen, also die Beerdigung findet statt und er kommt als Sohn zurück, aber wurde eigentlich für tot gehalten, weil dieses angesprochene Schiff, von dem, was du gesprochen hattest, war so ein Sklavenschiff, und das ist halt gesunken mit Mann und Maus, alle Sklaven tot. Und er wurde auch für tot gehalten. Und das Zweite war, das kommt auch im Piloten relativ am Anfang raus, dass der Vater, der wurde mit Arsen halt, wie du schon gesagt hast, halt vergiftet, ging immer ans Meer, ans Ufer und rief seinen Sohn quasi, ich sag's mal, nach Afrika über das Meer. Und der Sohn kommt dann auch zurück und sagt, ja, ich kenne halt die Geheimnisse meines Vaters, und die hat er mir quasi über das Meer erzählt und hat mich über das Meer gerufen. Das macht halt diesen leicht, ich sag mal, mystischen oder mythologisch angehauchten Aspekt dieser Geschichte aus. Und dann wird dieser Tom Hardy auch von diesen, ich sag jetzt mal, Geistern der Vergangenheit heimgesucht. Also man hat immer diese, was du sagtest, diese Einspielung, und die Mutter war wohl auch eine Eingeborene aus Afrika. Also da spült auch noch so ein bisschen, ich sag mal, nicht Voodoo-Zauber, aber irgendein ein Element eines Zauberers mit. Und auch bei der Beerdigung steht er halt da, und der Priester oder der Pfarrer steht am Grab und hält seine Rede, und er brabbelt da irgendetwas in einer fremden Sprache und verstreut irgendein rotes Puder und macht so eine Art Voodoo-Beschwörung. So kommt es einem vor, ist es kein Voodoo-Beschwörung, aber wirkt so. Und das war für mich dann auch der Punkt, wo ich sagte, das wirkte alles ein wenig, ja, so geistermütig, wie auch immer, aufgeladen, was es halt für mich noch einen Tick interessanter gemacht hat, als so dieser reine verlorene Sohn kommt wieder, will Vater rächen, will Handelsrute aufbauen. Also da ist noch so ein bisschen so ein Unterbau. Ich weiß gar nicht, du kannst dir mal sagen, wie der dann über die nächsten Folgen erhalten bleibt, oder ob das eher so ins Hintertreffen gerät und ob dann eher so dieses Ränkespiel dieser einzelnen Handelskompanie im Vordergrund steht.
Ja, also ich sag mal so, wenn man so von 100% Serie ist dieses Mystische dann vielleicht so 10%. Also das ist dann gar nicht mehr so im Fokus. Es wird noch immer aufgegriffen ab und zu. Es wird auch erklärt dann, oder wird dann auch geklärt, was mit seiner Mutter ist und warum er diese Flashes hat, oder wie man die nennt. Ist Bestandteil, aber nicht der Hauptbestandteil. Der Hauptbestandteil ist wirklich zu sehen, wie er dann die Firma wieder aufbaut und wie er halt so die verschiedenen Parteien, diese Ostindien Company und den König oder die Krone und die Amerikaner so ein bisschen außen gegeneinander ausspielt. Das ist so eigentlich so der Hauptinhalt der Geschichte. An und für sich, so eine Serie, die Folgen gehen relativ lang, eine Stunde immer pro Folge. Finde ich aber sehr kurzweilig. Also ich langweile mich da oder finde es nicht so lang. Es ist, finde ich, sehr, sehr gut gemacht, so rein von den Bildern her und von der Stimmung her. Sehr, sehr viele auch Außenaufnahmen, was man der Zeit abnimmt. Also es ist wirklich gut gemacht, einfach so historisch auch gut gemacht, finde ich. Ja, und ich finde aber den Tom Hardy, der spielt das wirklich sehr, sehr genial. So dieses geheimnisvolle, düstere, ein bisschen böse, das kann der einfach gut spielen, das ist seine Rolle. Finde ich ganz, ganz klasse. Dann kann man auch mal erwähnen, spielt eine Deutsche mit, die Franka Potente, die hat mir auch, habe ich schon lange nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber da spielt sie so eine Puffmutti.
Aber da musste ich auch, das ist das Schöne bei Amazon Prime, da hatte ich die gesehen, die sieht aber aus wie Franka Potente und dann gehst du halt kurz hier auf Amazon Online, also wägst die Maus und dann werden die spielenden Charakter eingeblendet und dann stand da, aha, war die tatsächlich.
Genau, also das ist schön, dass man wieder so ein Deutscher da mitspielt. Wie gesagt, finde ich eine ganz, ganz klasse Serie. Bin jetzt gespannt, wie sie ausgeht. Habe jetzt 6 Folgen gesehen, 18 insgesamt. Denk mal, da wird auch mit Sicherheit eine weitere Staffel
folgen. Es wird eine zweite geben, also wird es wahrscheinlich nicht so ausgehen, dass du dann ein befriedigendes Ende hast, vermutlich.
Genau, aber ist nicht schlimm. Kann ich mit leben, kann ich mit umgehen. Wie gesagt, ich finde es ganz toll. Jetzt könnt ihr ja mal was dazu sagen.
Ich habe ja schon mal dazwischen gegrätscht, obwohl ich immer bösen Rüffel kriege von gewissen Leuten. Nee, Quatsch. Ich fand es auch genial. Es war die letzte Serie, die ich gesehen hatte, weil sie ging auch ein bisschen lang. Also die Folgen sind so an die Stundenmarke immer ran. Aber du hast schon recht, es ist alles sehr hochwertig produziert. So dieses Klima, dieses Flair dieser Zeit. Alles so ein bisschen dreckig, ein bisschen süffig, aber trotzdem auch so ein bisschen dieser Adel, der da so ein bisschen mitschwingt, das elitäre Aufkommen des einfachen Bürgertums, was es da gab, aber so trotzdem so und dann auch diese Hinterkaschem und dann wurde im Offenen so das Essen gekocht wird und dann daneben halt, dass die Kloake ist und sowas. Also das Flair wird schon gut eingefangen und ich mochte auch so diesen mystischen Aspekt und dieses, wo man wissen will, was passiert da nun eigentlich und du hast schon recht, also dass diese Serie lebt in der Tat von dem Hauptdarsteller Tom Hardy, der das wirklich grandios macht. Der hat mich zwar immer so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob du die diese Serie Vikings gesehen hast, so vom Typ her, dieses bittere, grimmige irgendwie, so in die Richtung hat mich ein wenig erinnert. Aber gut gemacht, spannend, wobei ich muss sagen, aber nicht so spannend, dass ich jetzt nach der ersten Folge unbedingt die nächste gucken musste, sondern das ist wahrscheinlich so ein Ding, da muss man sich so, für mich so, muss man sich ein bisschen drauf einlassen, ist halt so dieses geschichtlich-historisch angehauchte, etwas auch länger erzählte BBC-Format, ja, habe ich grundsätzlich kein Problem, aber das ist so ein Punkt, wo ich sage, da muss ich mir die Zeit nehmen, um das weiter zu gucken. Ansonsten fand ich es wirklich auch klasse. Daumen hoch, kann man wirklich nur empfehlen. Ist eine schöne Sache und wie gesagt, ein Selbstläufer, wenn man Amazon Prime hat. Wollen wir mal Annemarie fragen, wie die sie empfunden hat, die Serie. Tabu, ist das was für dich? Außer das Spiel natürlich, da weiß ich, das magst du.
Ja, überraschenderweise ist es was für mich, denn ich dachte erst, 18. Jahrhundert und England und so schwer finde ich, das wird mir jetzt gefallen. Aber dann, hey, Tom Hardy, toll, mag ich auch sehr gerne, gucke ich mir gerne an. Die Geschichte ist ja auf dem Blatt Papier relativ schnell erzählt. Also einmal das mit dem Vater und mit dem Land da und mit dieser Company und dann halt noch mit seiner Stief-Halbschwester.
Halbschwester.
I still love you, also gleich am Anfang ein bisschen Bescheid, wie da in der Familie der Hase läuft.
Obwohl das ja immer so auch zwiespältig ist, ne? Man kann ja auch als Bruder zu seiner Schwester sagen, ich liebe dich, aber ohne
aber
das
doch nicht Sex, so.
Ne, ja. Aber das war für mich noch nicht ganz so eindeutig. Ich glaube schon, dass das intendiert ist, dass die sagen, okay, da war mal, lief mal irgendwas, deswegen ist der auch weggegangen oder weggeschickt worden, wie auch immer. Aber
ich weiß
auch nicht,
ich habe mir gedacht, orientiert sich der Serientitel auch an dieser geheimen oder verbotenen Liebschaft oder ist das tabu?
Da habe ich keine Ahnung. Das wollte ich Alex eigentlich vorhin schon mal fragen, weil auch der, wenn man diesen Titel, also dieses Intro, da sind ja diese beiden O's auch dann so irgendwie miteinander verbunden. Alex, kannst du uns da helfen?
Da kann ich leider nicht helfen. Lass uns einfach Tappe sagen.
Na gut.
Gut, dann mache ich mal weiter. Ja, also hat mir gut gefallen. Er hat mir gut gefallen. Auch das, was man von seiner Halbschwester da zumindest gesehen hat, die fand ich, die hat mich die ganze Zeit an, wie heißt sie, die letztendlich die Mutter bei How I Met Your Mother und bei Fargo jetzt mitgespielt hat, Christine oder Christine, wie heißt sie?
Ja, ich weiß, wie du meinst. Aber Namen.
Die Enkelin von Charlie Chaplin, ne?
Die Hauptdarsteller?
Seine Schwester.
Ja, cool.
Ich weiß nicht, ob das die Hauptdarstellerin ist, aber die, naja, die seine Schwester spielt.
Die Schwester, ja.
Die Enkelin von Charlie Chaplin.
Ja, die fand ich ganz charmant und die hat mir gefallen. Vor allem natürlich dann im Gegensatz zu diesem furchtbaren Ehemann oder diesem nervtötenden Ehemann. Fand es auch sehr lang, also eine Stunde. Dafür waren wir jetzt, ich habe auch erst nur den Piloten gesehen, die von den Charakteren an sich hat man jetzt noch nicht so viel gesehen. Also er ist eben dieser Mürrische und Trappel da und sein Bart und ist eher stumm und denke ich aber oder glaube ich, dass er jetzt auch eine zweite Staffel gibt und da es ja auch Tom Hardy ist und der nicht nur irgendwelche Strichmenschen spielt, gehe ich davon aus, dass sich das erst noch ein bisschen weiter entfaltet und hat mir gut gefallen. Mir geht es aber wie Daniel. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, danach sofort die zweite Folge schauen zu wollen, aber ich glaube auch, wenn man dafür in der Stimmung ist und wenn es jetzt nicht gerade Montagabend 10:30 ist und man eigentlich todmüde ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das echt viel Spaß macht. Und ja, du hast ja schon gesagt, wenn man es auf Amazon schön weggucken kann. Hat mir überraschend gut gefallen. Und ich habe auch noch die Info, habe ich mich nämlich ich damals gelesen, als die Serie rauskam. Und jetzt habe ich mich gerade nochmal da rückversichert. Tom Hardy hat die Serie nämlich selbst entwickelt und zwar mit seinem Vater. Also die wollten wohl schon immer so einen Historienschinken oder halt etwas aus der älteren Zeit machen und haben sich damit quasi einen Produzententraum erfüllt. Und da ist ja klar, dass er die Hauptrolle dann auch auf sich selber schreibt und ja.
Aber dafür ist es dann wieder gut, weil wir kritisieren ja manchmal oft, dass wenn Leute sich so eine Rolle selbst auf den Leib schreiben, die dann zu zentrisch, also auf ihn ausgerichtet sind. Und hier ist es zwar auch eher logischerweise die Hauptfigur, aber nicht so dominant, dass alles andere in den Hintergrund gespielt wird. Also gerade die von dir angesprochene Halbschwester, die war insofern halt auch irgendwie cool geschrieben dann, weil sie auf der einen Seite am Anfang so etwas unterwürfig dargestellt wird, aber dann innerhalb des Piloten, als sie den Brief schreibt und dann aber auch so eine rebellische Phase hat, wo man merkt, also so unterbuttern lässt sie sich eben nicht. Das ist nicht so ein kleines Mauerblümchen, die hat halt doch irgendwie Ecken und Kanten oder Haare auf den Zehen, aber jetzt nicht im negativen Sinne, sondern irgendwie einen eigenen festen Charakter. Kommt der später raus, Alex, noch? Also merkt man schon, dass die ein bisschen eine selbstbewusste Frau ist?
Das wird noch ziemlich heftig, ja, da die spielt dann auch noch auf jeden Fall ein Hauptcharakter oder ist dann Mittelpunkt der Geschichte mit und das wird dann noch intensiv mit ihr, ja, kann man so sagen. Ja.
Erik, wie sieht's bei dir aus? Tabu oder Go-Go?
Tabu. Hat mir sehr gut gefallen. Das ganze Setting, es war halt so wirklich so konsequent durchgestylt, so 18. Jahrhundert oder wann das spielen soll. Sehr gut ausgestattet auch. Man merkt halt, dass das eine BBC-Produktion ist. Die wissen schon, was sie tun. Und auch auch die dahinter stecken, hinter dem Ganzen. Also das ist unter anderem auch produziert von Ridley Scott und Schauspieler waren einfach richtig gut. Und das Einzige, was ich ein bisschen zu bemängeln hätte, ist halt wirklich jede Folge immer so eine Stunde geht. Deswegen habe ich leider bis jetzt erst eine Folge geschafft, weil das ist doch immer ein ganz schönes Brett. Aber hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja.
Gut, also ihr seht, Tabu, Daumen hoch. Ich kenne eigentlich kaum einen, der kein Amazon Prime mehr hat. Insofern seid ihr auf der sicheren Seite. Ansonsten ging es, wie gesagt, bis vor kurzem auch noch mit einem Proxy über BBC Dingsbums Player One App. Kann man es auch zur Not mal gucken, falls man tatsächlich kein Amazon Prime hat. Dann kommen wir zum Blog Deutsche News. Und da steht eine News drin mit einem kryptischen Buchstabenkürzel GZSZ17.5. Keine Ahnung. Anne-Marie, erleuchte mich.
Kannst du dir da jetzt nicht irgendwas denken?
Folge. Sinnvolleres, weiß nicht. Danach wird es abgesetzt. Ich habe ja schon gedacht, als es damals eingeführt worden ist und uns die ganzen amerikanischen Serien wie Knight Rider, A-Team weggenommen, dann habe ich gehofft, na gut, in ein, zwei Wochen ist GZSZ weg. Jetzt ist es abgesetzt worden.
GZ können sie mal absetzen. Das ist eine gute Idee.
Also, was gibt's denn dazu?
Ja, genau. Letztes Jahr habe ich ja schon voller Freude das 6000. Folgenjubiläum von GZSZ angekündigt.
Und jetzt sind 7000 Folgen.
Guckst du das eigentlich regelmäßig, oder?
Einigermaßen regelmäßig. Also so, ich weiß, einmal die Woche, wenn es halt passt.
Also ja, jeden Tag.
Nebenher.
Muss ja, ich nicht schämen.
Heute muss der ja hier
die ganzen anderen Staffeln, die du so guckst hier. Hm.
Ja, aber das ist halt ganz cool auch so nebenbei, und wenn wir in der Küche sind und kochen. Na, egal. Ja,
wie viel kochst denn du? Was guckst du an Serien alles weg, während du kochst? Du bist in der Großküche tätig.
Ja, scheiße, ich muss den ganzen Tag kochen.
Systemgastronomie heißt das.
Ach, Systemgastronomie.
Schnitten schmieren.
Nee, dann doch nur für zwei Leute, genau. Anyways, letztes Jahr, 6000. Folge, großes Jubiläum mit Primetime hinein, bis um 10 ging das, glaube ich, letztes Jahr, war eine Spitzenfolge. Damals wurde die Leiche vom Vater von Jasmin, mit dem sie vorher Sex hatte, mit dem sie heiraten wollte, wurde die Leiche wieder ausgegraben und er wurde vorher mit einer Deko-Ananas umgebracht. Also fantastische deutsche Unterhaltung, bereitet mir immer sehr viel Spaß und Quatsch. Und jetzt, dieses Jahr, nicht die 7000. Folge, sondern GZSZ jetzt tatsächlich schon 25 Jahre, eigentlich 11. März das Jubiläum, aber im Fernsehen wird das Jubiläum dann erst am 17. März, also eine Woche später, gefeiert. Geht wie gewohnt 19:40 los, aber dann auch mit Verlängerung bis 21:30 Uhr. Und ich möchte euch kurz die Folgenbeschreibung vorlesen, damit ihr auch alle ganz heiß darauf werdet, damit ihr wisst, was ich mir hier für einen Quatsch angucke und der mich so schön belustigt. Also pass auf. So befindet sich Chris an seinem Tiefpunkt. Er sitzt fest, während Felix und Sannys Hochzeit bevorsteht. Und er hat keine Chance, seine Unschuld zu beweisen. Einschub von mir, eine Lagerhalle wurde angebrannt. Felix, der Böse, war es, aber alle denken, Chris war es. Am Morgen der Hochzeit hält Chris den Gedanken an diese zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit nicht mehr aus. Felix wähnt sich dabei in Sicherheit, zumal Jana und Katrin ihn mit einer bewegenden Geste in ihrer Familie willkommen heißen. Doch dann nimmt die Hochzeitsfeier eine dramatische Wendung. Dün, dün, dün. Und ich freue mich sehr darauf.
Ja, du vorgelesen hast, ging bei mir so Chris? Fragezeichen. Felix? Fragezeichen. Sani? Fragezeichen. Katrin? Fragezeichen. Werner? Ist das Werner dieser Anwalt oder hieß der irgendwie anders?
Ja, Joachim.
Okay,
ja,
also genau. Also ein davon kenne ich. Das sind
genau. Und seine Enkelin will da jetzt quasi heiraten, aber den Bösen. Und die sind ja auch noch Brüder, die Jungs. Ist ja noch schlimmer. Und ja, den
keinen
bösen
Bruder will sie heiraten.
Brüder wollen heiraten. Das ist doch Inzest hier.
Also bei Tabu.
Tabu. Ja, es ist so viel dazu. Ich freue mich sehr. Und vielleicht will sich mal jemand in unseren Kommentaren outen. Und,
nee, mach zugeben, das nicht. Dass er oder sie unterstützt das nicht. Es muss ein Ende haben. Das geht nicht weiter so.
Für Qualität im Fernsehen. Hashtag der Woche. Qualität im Fernsehen.
Gut, dann kommen wir zur Qualität im Fernsehen.
Dann mach mal weiter.
Zur Qualität im Fernsehen. Das ist Qualität, die jetzt kommt. Superior Donuts, ein Qualitätsprogramm, eine Sitcom, die angefangen hat, und da bin ich, glaube ich, irgendwie überhaupt drauf gekommen, bei CBS nach The Big Bang lief. Ich gucke zwar The Big Bang auch nur sehr, sehr sporadisch und nicht mehr so richtig und bin aber davon überzeugt, dass so Sitcoms, die auf CBS laufen, so grundsätzlich nicht verkehrt sein können. Und dieses, ich sage jetzt mal, Erfolgsformat ist mittlerweile auch für eine zweite Staffel verlängert worden und lebt aber hauptsächlich, und das muss ich zugeben, deswegen kann man dann eigentlich letztlich auch nicht so viel darüber sagen, von den grandiosen Hauptdarstellern. Es gibt nämlich, um genau zu sein, zwei Hauptcharaktere. Arthur, gespielt von Judd Hirsch, muss man nicht gekannt haben, aber wenn man ihn sieht, dann hat man ihn in der einen oder anderen Rolle schon gesehen. Der hat nämlich 1969 irgendwann einen Donut-Shop eröffnet. Ist mittlerweile 75 und der Shop ist halt auch so etwas runtergewirtschaftet. Keiner kommt mehr so richtig hin, obwohl er mit Herzblut dabei ist, will aber auch nichts irgendwie ändern. Ist wirklich so ein alter Rentner, der vor einigen Jahren halt auch verwitwet ist und seitdem aber auch an sich so amorös nichts mehr passiert ist. Also einer der ganz alten Schule. Daraufhin kommt irgendwann Franco, ein junger, sagt man Afroamerikaner, politisch korrekt, ich glaube ja, kommt in den Job, möchte eine Aushilfe, also möchte ein Aushilfs, möchte dort arbeiten. Und Arthur ist eigentlich überhaupt nicht so davon angetan. Ich glaube, es hing auch kein Schild da, sondern er hat sich mehr oder so eine, wie nennt man das, Eric?
Initiativbewerbung,
genau. Ging rein und sagt, hier, ich kann
aber
deinen Job ein bisschen.
Aber hing da nicht ein Schild, wo er gesagt hat, hier, Sie können das jetzt abhängen, ich bin da oder so?
Ich weiß gar nicht genau, ob da ein Schild hing. Aber ich habe ja schon ein bisschen mehr geguckt, deswegen ist die erste Folge auch ein wenig länger her und etwas im Dunkeln. Und er ist so ein typisch frischer Geist, also ein Junger, der hat irgendwie Spaß an diesem Shop hat, dem seine Community, das kommt dann glaube ich in der nächsten Folge oder überhaupt so in den nächsten Folgen raus, dem auch so dieses Umfeld am Herzen liegt und der einfach auch nicht möchte, dass dieser Laden den Bach runtergeht. Und er wird dann mehr oder weniger freiwillig angestellt, er macht dann Werbung, gegenüber zieht einen Starbucks oder zumindest irgendwas in so einer großen Kette ein und dann macht er dort halt etwas damit, ja, der eigentliche Donutshop etwas besser dasteht. Er kreiert neue Donuts, wo dann Arthur meint, der Geschmack geht nie. Und das ist so auch so hipstermäßig, also wirklich so ein ich sag's mal, Chili-Donut, den er dann so anbietet. Da kommt so ein Hipster dabei und das wird dann der Kassenschlager schlechthin. Also ist etwas Stereotyp, aber funktioniert halt sehr gut. Hingegen gibt es noch zwei andere oder beziehungsweise eine, die man kennen müsste. Katie Siegel, unsere Peggy Bundy, die spielt nämlich eine Polizistin, die immer mal wieder dort auftaucht und die beste Freundin von Arthur ist und so quasi ihre Mutter schon sie als Kind dorthin geschleppt hat. Also wirklich, sie ist auch in diesem Shop halt groß geworden. Und ihr Partner, das ist glaube ich auch in der Pilotfolge, ist so ein Neuer, den sie nicht unbedingt mag, den sie aber irgendwann mal so ein bisschen Honig ums Maul schmieren muss, weil sie halt auch promotet werden will. Der ist in diesem Laden, glaube ich in der Pilotfolge auch, und will dann einen Cronut haben und diversen, also nicht nur einen einfachen Kaffee, sondern irgendwas mit Latte, Mokka, tralala. Und wie gesagt, Arthur ist halt wirklich so ein Traditionalist, also der so 69 irgendwo hängen geblieben ist und da auch nicht viel mehr gemacht hat. Also es gibt da keinen Cronut, es gibt keinen hier Latte, Macchiato, tralala, sondern es gibt halt nur schwarzen Kaffee mit Cream oder mit Sugar und das war's und diverse Standard-Geschmacksrichtungen. Ich muss sagen, das ist sicherlich vom Setting, dieses klassische, ich sage es mal, Bar-Comedy, aber in einem Donut-Shop. Insofern ist es halt nicht wirklich originell. Es gibt noch diverse andere Charaktere, so ein Arbeiter, der mal in der Fabrik gearbeitet hatte, mittlerweile aber gekündigt worden ist und jetzt ganz seltsame, dubiose Jobs annimmt, so wie also Putzen nur in einer Schürze und ganz, ganz komische Dinge, schließt dort sein Faxgerät in diesem Donut-Shop an, kriegt dann diese Faxangebote, also kriegt seine Shop-Angebote über Fax. Dann haben wir Fass oder Fess heißt der. Der hat eigentlich in der Nachbarschaft ein Reinigungsgeschäft, das ihm relativ viel Geld bringt und ist da so der Investor, will diesen Job eigentlich die ganze Zeit aufkaufen. Ist so, ich sage mal, indisch angehaucht und spielt so ein bisschen den Gegenpart, ist aber eigentlich trotzdem ganz guter. Dann haben wir noch eine College-Studentin, die in den Laden eigentlich nur kommt, weil die Donuts ganz gut sind, der Kaffee ganz gut ist, aber hauptsächlich, weil es kein Wi-Fi gibt und sie dann ungestört quasi ihre Schulaufgaben machen kann. Und so muss man sagen, lebt dieses, wie bei guten Sitcoms, das halt immer der Fall ist, dieses ganze Umfeld eigentlich von dem Ensemble, was wirklich gut aufeinander eingespielt ist, was witzige Ideen hat. Irgendwann gibt es eine Episode, wo Franco halt die volle Verantwortung für diesen Laden bekommt und während Arthur am Anfang so einen Penner vorher rausschmeißt aus dem Laden, lässt Franco den natürlich rein. Der quartiert sich daraufhin unmittelbar im Gästeklo ein, will dort nicht mehr raus, kommen dann so die ganzen Tippelbrüder und dann fängt er an, im Gästeklo zu grillen, bis die Sprinkleranlage losgeht. Also sowas in der Art von Humor kommt dort rüber. Natürlich gibt es zwischendurch dann auch mal Wi-Fi für unsere College-Studentin, wo also nämlich das Wi-Fi-Netzwerk von FAST, also diesem Reinigungsinstitut gegenüber irgendwie das Passwort, weil das nicht geschützt ist. Ich finde es unheimlich gut. Also es macht Spaß, es sind die Charaktere, es sind lustig, es ist jetzt nicht besonders tiefgreifend, das erwarte ich bei einer Sitcom nicht, aber man kann es gut weggucken. Es gibt, glaube ich, in der ersten Staffel soll es 11 Episoden geben, wobei ich mittlerweile 9 gesehen habe und ich freue mich unheimlich, dass es da eine zweite Staffel geben wird. Wobei ich auch vermute, dass es wahrscheinlich nach 2 Staffeln vielleicht Schluss sein könnte, weil es einfach auch ein wenig limitiert ist oder es liegt am Schreiben. Ich finde schön, Katie Siegel wiederzusehen, die ja bei zuletzt, also bei mir zumindest so in Erscheinung getreten ist, über dieses hier Sons of Anarchy. Da war sie mit dabei. Ansonsten sehe ich sie jetzt nicht so unbedingt. Also wie gesagt, außer als Peggy Bundy. Das ist aber ihre Traumrolle. Aber ich finde cool zu sehen, wie sie sich entwickelt hat. Also sie ist alles andere als diese Peggy Bundy, sondern sie ist halt eine taffe Frau, auch in der Serie, die mit Ecken und Kanten und sehr, sehr sympathisch. Wie gesagt, von mir Daumen hoch. Ich habe diese Serie, diese Sitcom gemocht. Da wird keine Figur in den Vordergrund gespielt. Das ist ein Ensemble. Alle passen gut zusammen und gerade dieser Kontrast zwischen alten, krummeligen, fast Rentner mit 75 muss man auch keinen Job mehr haben, aber der liebt halt Donuts, der steht früh in der Bäckerei und macht die Dinger und diesen Franco, der da jung, durchaus naiv, aber halt irgendwie frischen Wind in diesen Laden bringt und auch mit Erfolg in diesen Laden bringt und dann diese ganzen unterschiedlichen, schrulligen Charaktere, die machen einfach Lust auf mehr. Ansonsten hätte ich da wahrscheinlich auch nicht so mehr oder weniger am Stück diese ersten 9 Episoden weggeguckt. Sehr, sehr gut, Daumen hoch. Anne-Marie, Superior Donuts, im Verhältnis zu den letzten Sitcoms, die wir so vorgestellt haben, hast du es gemocht oder nicht?
Oh, was waren denn die letzten, die wir vorgestellt haben?
Zum Beispiel, was haben wir beim letzten Mal gehabt hier? Ja, diese unsäglichen deutschen Geschichten, ich komme gerade nicht mehr
Gott,
drauf.
Ja, Jerks, ja.
Genau. Ich dachte, was Deutsches, aber naja, nicht wirklich Deutsch. Ja. Oder ja, American Housewife, da warst du ja auch grenzenlos begeistert davon.
Ja, mega. Ja, also das, es tut nicht weh. Also es ist jetzt nicht wie American Housewives, wo ich mich echt so ein bisschen noch geärgert habe, oder Jerks, was ich auch vielleicht einfach nicht verstanden habe. Aber ich fand es halt auch nicht witzig, oder ich habe jetzt nicht viel gelacht. Ich sag mal, okay, jetzt mal nicht direkt der Coffeeshop oder nicht direkt die Bar oder vielleicht Friseur gab es doch letztens irgendwie. Mhm. Jetzt halt mal einen Donutladen, okay. Die Darsteller, zumindest den Judge Hirsch, oder?
Ja, der.
Den kenne ich noch hier von Numbers, das habe ich früher immer mal geguckt. Und Katie Siegel mag ich auch sehr gerne. Ist okay, aber halt. Zumindest, ich habe nur den Piloten gesehen, was ich da gesehen habe, halt diese einzelnen Figuren dazu. Jeder hat quasi, also gibt so diesen Geschäftsmann, der da mit seinem Fax drin sitzt, dann diese Studentin, die an ihrer Hausarbeit schreibt oder irgendwas. Also so alles so diese Stereotypen, dann hier der Hipster und der Polizist, der mit ihr halt da reinkommt, der so ein bisschen, nicht hinterwäldlerisch ist, aber irgendwie auch so genauso, du siehst den und denkst, okay, der hat die Rolle und genauso ist es. Also ist jetzt nicht sehr facettenreich. Kann ja sein, dass sich das noch ein bisschen ändert. Muss ja immer so eine Comedy, muss ja auch aus einem guten Puzzle bestehen. Vielleicht wird das noch. Also es gibt ja durchaus Comedies. Pilot muss ja auch erstmal das Setting vorbereiten, worum geht's. Der Traum muss abgeholt werden. Ja, aber ich gucke nicht weiter. Also dafür war es mir zu egal. Und zu.
Du bist ja auch nicht der Sitcom-Typ, ne? Das bin ja ich.
Oh. Soll ich mal an meine Liste gucken, wie viele Sitcoms ich gucke?
Ich will es gar nicht wissen, das ist ein bisschen zu viel.
Das war jetzt ganz schlecht. Übrigens, apropos gutes Sitcom, ab heute kommt wieder A.T. Tribeca. Das ist ja...
Gut. Gut ist ja auch relativ, Augen. Annemarie, oder?
Sehr gutes Sitcom. Und Brooklyn Nine-Nine kommt ja auch wieder. Und ja, die machen Spaß. Und das war jetzt eher nicht so...
Aber auch nicht schlecht.
Halt doch nicht weh. Nicht also wenn man die Charaktere vielleicht mag oder Zusammenspiel und dann doch mal ein paar Witze findet, dann kann man das, glaube ich, ganz gut gucken. Aber für mich war es jetzt. Hab's gesehen und morgen wieder vergessen.
Erik, wie sieht's bei dir aus? Der Meister der Sitcom.
Ach, Meister. Also ich fand das ja ganz nett, aber irgendwie, gerade bei Sitcoms, da muss man irgendwo die Reibungspunkte sehen und irgendwie die Figuren müssen einem relativ schnell gefallen. Und das war hier leider nicht so der Fall bei mir. Den Judd Hirsch, den kenne ich auch noch aus diversen Serien, aber irgendwie der junge Schwarze, der war ja ganz okay, der hat da frischen Wind reingebracht, aber alles andere war mir ein bisschen zu, naja, ich weiß nicht, also hätte ich mir schon ein bisschen mehr, auch vielleicht ein bisschen politisch mehr Inkorrektness erhofft oder so, oder ein bisschen mehr Satire, aber ja, war halt doch bisschen zu normal, fand ich. Also ein bisschen zu weich gespült.
Na gut, zu Superior Donuts müssen wir auch kein weiteres Wort verlieren. Es ist halt eine klassische Sitcom, die man entweder mag, wenn man den Cast mag. Ich empfehle unbedingt mal reinzuschauen. Mir hat es ausgesprochen viel Spaß gemacht, aber ich bin ja auch noch nicht unbedingt der Stein der Weisen. Ihr könnt euch natürlich auch an Marie und Erik halten, beziehungsweise an Alex, der hat es dann gar nicht erst versucht. So, dann kommen wir zum nächsten Highlight dieses Podcasts. Dazu darf ich nicht viel sagen. Annemarie, 13 Reasons Why. Worum geht es denn dabei eigentlich?
Du darfst dazu schon was sagen, aber wenn du jetzt anfängst, das Buch schon aufzuwiegen gegen die Serie, dann komme ich ja gar nicht mehr.
Hätte ich nie gemacht. Aber es ist halt wirklich so. Ich habe das Buch vorgelesen und ich empfehle das jedem vor, das Buch zu lesen. Nein, kann man auch hinterher lesen.
Sehr
passt
doof
schon.
Jetzt. Ich habe jetzt die Serie geguckt. Es ist eine neue Netflix-Serie. 31.03. kam die raus und wurde relativ mit großer Begeisterung schon vorher gehypt und aufgenommen, eben weil es ja das Buch schon gibt. Ich habe mich belesen, es kam vor 10 Jahren raus. Mhm.
Ewig auf der Bestsellerliste der New York Times.
Wurden sehr viele Erwartungen reingesteckt und worum geht's? Wir konnten uns das jetzt natürlich uns auch nicht nehmen lassen, da mal reinzugucken. Worum geht's? Wir lernen die 17-jährige Hannah Baker kennen, die für Freunde oder Bekannte MC-Kassetten aufgenommen hat. Und eigentlich ist sie quasi auch unser Voice-Over von allen 13 Episoden. Und es geht nicht darum, dass sie ihren Freunden und damit auch uns eine lustige Geschichte erzählt oder irgendein Schulprojekt, sondern sie erzählt darum oder darin, beziehungsweise sie listet hier auf, was die Gründe sind, die sie in den Selbstmord getrieben haben. Denn, und das erfahren wir auch gleich im Piloten, wer vielleicht doch noch irgendwie die Hoffnung hatte, ja, vielleicht sind das nur Kassetten und am Ende lebt sie. Nein, sie wird definitiv tot sein. Eine 17-Jährige bringt sich um. Und was sind die Gründe dafür? Oder wer sind die Gründe dafür? Oder was ist geschehen? Und Wir erfahren das zusammen mit dem Hauptdarsteller Clay, der übrigens gespielt wird von Dylan Minnette, den wir vielleicht kennen als Jacks Sohn, noch aus Lost, um ja. hier mal die erste Lost-Referenz
der zu bilden. Der kam mir zwar ein bisschen bekannt vor, aber da hätte ich ihn jetzt nicht hingepackt.
Ja, doch.
Lost.
Genau, also das ist unser Hauptdarsteller und er findet eben vor seinem Zuhause, vor der Tür, eine Kiste mit 7 Kassetten, die jeweils von beiden Seiten bespielt sind und ein kurzes Intro dazu und nach einigen Hin und Her, bis er eben ein passables Abspielgerät gefunden hat, denn so eine Kassette läuft ja nicht mehr über Handy oder über Notebook oder wie auch immer, fängt er an zuzuhören und ist natürlich erstmal sehr geschockt, als er Hannahs Stimme hört. Er wusste nichts von diesen Tapes und tut sich da am Anfang auch sehr, sehr schwer damit, die kontinuierlich zu hören, weil wir eben so wie, also in der Pilotfolge und dann auch im weiteren Verlauf der Serie erfahren, dass das nicht einfach nur Bekannte aus der Schule waren oder Schulkameraden oder Freunde, sondern dass da vor allem auch von seiner Seite sehr, sehr viel mehr war und ihr Tod ihn sehr mitgerissen hat. Und er ist auch nicht der Einzige, der die Tapes hört, beziehungsweise vor ihm haben das schon einige andere getan, denn wie ich gerade gesagt habe, es gibt ja 13 Gründe, warum sie sich umgebracht hat und es sind nicht 13 Leute, aber es umfasst eine ganze Handvoll Teenager, ich weiß jetzt nicht.
Na doch, sind es 13 Leute, klar, für jeden eine Kassette.
Nein, Justin ist ja zweimal. Ja, ich glaube, Justin ist zweimal. Okay, dann sind 12 Leute. Naja, gut. Genau, also eben auch diese anderen Jugendlichen haben es schon gehört und wir wissen natürlich nicht, was auf jedem Band passiert. Ich kann ja vielleicht schon mal einsteigen, dass auch wirklich die erste Episode oder sie legt da schon ein bisschen die Regeln fest und sagt, okay, angefangen hat alles da und da und dann arbeiten wir uns in der gesamten Staffel Stück für Stück auch historisch gesehen von hinten nach vorne. Also es gibt da jetzt nicht viele Überschneidungen, sondern sie rekapituliert wirklich in ihrem Kopf, wann hat das angefangen, wann wurde ich das erste Mal so groß verletzt, wann war der erste Schnitt in meiner Seele, dass ich irgendwann feststellen musste, das ist nicht mehr zu kitten, sowohl körperlich als auch geistig, geht es nicht mehr, ich muss mir jetzt das Leben nehmen. Wir sehen das in Rückblenden, die quasi Clay, unser Hauptdarsteller, erlebt, während er diese Kassetten hört, aber wir sehen natürlich auch die Gegenwart, wie geht er jetzt damit um, wir lernen seine Eltern kennen, wir lernen Hannahs Eltern kennen, wir sehen auch den ganz normalen Schulablauf, was hat sich in der Schule geändert, welche Konsequenzen wurden nach Hannahs Selbstmord gezogen. Ganz großer Plot wird dann später auch noch, wie gehen Hannahs Eltern eben damit um? Die haben ein kleines Geschäft. Was wird aus ihrer Beziehung? Das spielt alles noch eine Rolle. Und ja, jede Folge beinhaltet eben einen Freund oder eine Freundin, ehemalige Freundin von ihr, die ihr eben das Herz gebrochen haben oder etwas anderes für sie Schlimmes getan haben. Und im Piloten erleben wir eigentlich ein sehr, da in der Rückblende der Kassette, als sie mit ihr als Voiceover erleben wir eigentlich eine sehr fröhliche Teenagerin, die eine gute Freundin an der Schule gefunden hat und dann ihre einzige Party zu Hause gibt und dort eben den Footballspieler Clay kennenlernt, der eigentlich zum damaligen Zeitpunkt noch mit ihrer besten Freundin zusammen ist. Die zieht dann aber weg und das ist irgendwie schon mein erster Kritikpunkt. Das wird irgendwie und dann ist sie weggezogen, dann skypen wir zweimal und dann wird sie nie wieder erwähnt. Warum sie jetzt plötzlich gefühlt am nächsten Tag nach der Party wegzieht, das war halt so ein bisschen überstört, fand ich. Aber das passiert dann nicht nochmal irgendwie in der Serie. Weil ich hatte dann schon Angst, dass sie jetzt viele Sachen irgendwie überrennen und dann komische Voraussetzungen schaffen. Das war wirklich nur diese eine Sache, die mir aufgefallen ist, die mir echt ein bisschen komisch aufgestoßen ist. Jedenfalls ist die beste Freundin ja weg, die mit diesem Justin vorher zusammen war. Also beginnt sie damit, sich für ihn zu interessieren. Und hier ist Hannah noch sehr extrovertiert. Sie flirtet geschickt. Sie hat ihren Spaß mit ihm. Alles cool. Und man denkt die ganze Zeit, wow, was kann so einem Mädchen passieren, dass sie wenige Monate später sich die Pulsadern aufschneidet. Und ja, detaillierter will ich jetzt eigentlich gar nicht werden. Auf jeden Fall, die erste Kassette behandelt eben diesen Justin, was er gemacht hat, wie es dazu gekommen ist. Und ja, dann gibt's noch 12 weitere Folgen, die dann, wie gerade schon gesagt, Verrat unter Freunden, sexualisierte Gewalt, Slutshaming, ganz viele Sachen, dass private Sachen veröffentlicht werden, ohne den ohne die Zustimmung von Hannah. All das sind eben Bausteine und ja, das spitzt sich dann zu. Ab Folge 9 wird es dann relativ hart zum Zuschauen, sowohl, also ja, ja, wird
halt. Das ist auch das erste Mal, glaube ich, ganz kurz, dass ich bei Netflix so diese Einblendung hatte. Also jetzt kommt hier, ja, keine Ahnung, Extreme Violence, tralala, Viewers Discretion Advised und tralala.
Es gibt bei 2 oder 3 Folgen, kommt da vorher wirklich der Warnhinweis, weil ja auch die Serie und das ja dann auch relativ neu für Netflix sich auch sehr an junge Leute richtet. Also ich finde es, also für mich, ich bin ja auch noch jung, ich konnte es gut gucken, ich konnte mich sehr gut in die Teenager reinversetzen. Es war meinem Empfinden nach auch sehr gut gespielt, anhand natürlich dieser guten Vorlage. Aber muss natürlich gemacht werden, also wenn da, weil da werden sehr drastische Szenen gezeigt, die auch, habe ich gelesen, relativ kontrovers diskutiert wurden. Ich finde es gut, dass das gezeigt wird, weil das ja eben das ist, was Hannah letztendlich in den Tod getrieben hat oder was das ja, herausgefordert hat. Und eben diese grauenvollen Sachen, finde ich, muss man da noch zeigen. Deshalb fand ich das sehr gut. Und ja, genau, also ab Folge 9 wird es dann sehr, sehr drastisch. Ich fand es von Anfang an gut. Ich wollte sofort nach der ersten Folge weiterschauen, habe entsprechend ja auch gemacht. Also ich habe es auch an einem Wochenende durchgebinged. Und muss aber sagen, ich hatte am Anfang meine Probleme mit Clay, unserem Hauptdarsteller, was natürlich der Serie geschuldet ist. Also er fängt an, diese Kassetten zu hören, macht dann immer mal Pause, begründet das auch damit eben, dass er Hannahs Stimme nicht wieder hören kann. Das schmerzt ihm zu sehr und er versteht auch nicht, warum. Es wird dann noch so ein bisschen, aber das ist eben, ja, das ist halt die Fernsehtricks. Da werden dann Sachen groß aufgebauscht, ja, wenn du das nicht hörst und dann, ja, es muss dann, die Kassetten müssen dann immer weitergegeben werden. Dann werden diese Kassetten veröffentlicht und weil ja eben 12 Leute da beschuldigt werden, an ihrem Tod schuld zu sein, es sollen diese Kassetten ja nicht veröffentlicht werden. Das ist ja wirklich nur für diese 12 Leute, dass sie sich im Griff sind, was sie da gemacht haben, gebullied haben, sexualisierte Gewalt, wie auch immer. Und das wird da eben so ein bisschen als Druckmittel, warum er das jetzt schauen muss und warum er das hören muss. Und ja, dass er tut sich damit aber so schwer und umso schwerer war es für mich als Zuschauerin, weil dann eben nur sehr, sehr langsam etwas passiert ist, er dann endlich mal diese Kassetten weitergehört hat, dann in der Story ging das relativ langsam voran und das hat mich dann echt so ein bisschen geärgert, wie dumm, also er sich anstellt da und warum er das nicht weiterhört und dann wird dann nämlich auch relativ, ich glaube, 2. oder 3. Folge sagt dann auch einer von den Jungs, die es schon gehört haben, ich habe die Kassetten in einer Nacht durchgehört, aber ist natürlich dem Medium Fernsehen geschuldet, ist ja von Anfang an klar, dass es 13 Folgen geben muss, weil es ja 13 Gründe gibt, entsprechend 13 Personen oder beziehungsweise 12. Und aber die gehen alle fast eine Stunde, die Folgen. Und das ist definitiv zu lang. Also es gibt gerade im Mittelteil Geschichten oder Gründe oder Flashbacks, wie auch immer man das nennen will, die da hätten 30, 40 Minuten gereicht. Da sind eben auch Szenen dabei, die waren nett anzusehen, die waren auch gut gemacht, aber die waren vollkommen irrelevant für die Geschichte oder die hätten entsprechend auch gekürzt werden müssen. Also dann zwischendrin war echt so ein bisschen, wo ich dachte, ja komm, jetzt muss mal hier wieder was passieren. Am Ende wird man damit, oder dann in der 2. Hälfte der Staffel wird man da, wie ich finde, komplett entschädigt. Also es hat mich dann, die letzten 4 Folgen habe ich dann echt noch abends um 2 geguckt, weil es mich dann echt so hatte und ich so tief drin war und Tränen überströmt hier da saß. Das war ganz fantastisch, aber zwischendrin halt so ein bisschen Hängerchen. Aber naja, ist halt jetzt so, kann man nichts machen. Ja, aber hat mir sehr gut gefallen. Ja, gut. Dann ganz kurz noch, weil ich ja gerade gesagt habe, unser Hauptdarsteller Clay war der Sohn von Justin. Habt ihr denn noch einen Lost-Charakter erkannt?
Nö, ich habe nicht den ersten erkannt, insofern bin ich da außen vor.
Achso, der Jacob hat nämlich noch mitgespielt, Mark Pellegrino. Das ist der Vater von Alec, von dem mit dem blonden Haar, der den Polizisten gespielt hat.
Ach stimmt, ja. Der hatte mich aber auch an, da gab es da mal dieses New Amsterdam, da hat er dann nicht auch die Hauptrolle gespielt?
Egal. Bei New Amsterdam hat doch Nikolai Coster-Waldau die Hauptrolle gespielt.
Ich dachte, der wäre das gewesen. Aber du hast recht, das war dann der von Lost.
Ja, genau. Also so viel dazu und auch sonst
würde Annemarie
tolle
vertrauen bei solchen Sachen?
Hat ja recht.
Sehr gut aus.
Hat sie ja vollkommen recht.
Ich meine, hier haben andere im Podcast häufiger mal Probleme mit Namen, Daniel, ohne jetzt Namen zu nennen.
Den kenne ich nicht.
Genau, also zusammenfassend, tolle Serie, man muss dafür in der Stimmung sein. Es kann sich auch, also wirklich jetzt auch Triggerwarnung für Gewalt, sexualisierte Gewalt, Mobbing, Bullying, also quasi alles. Also man muss
Bullying. Was ist denn Bullying?
Ja, Bulli halt so.
Bulli.
Wenn in der Schule, wenn da einer irgendwie die anderen alle fertig macht, so.
Das ist der Mobbing.
Oder nee, wenn Mobbing alle anderen einen fertig machen.
Genau. Ah ja, okay. Na gut.
Ich glaube eher so.
Wie du damals in der Schule, da, Alex, was du gemacht hast, das war eigentlich Mobbing.
Wir haben einfach ärgern gesagt. Wir hatten noch diese neumodischen Ausdrücke.
Ja, du hast halt einfach Spaß gehabt. Ne? Die anderen haben das halt nicht so gesehen.
Richtig.
Genau, also hat mir sehr gut gefallen, kann ich empfehlen und Daniel wird uns jetzt vielleicht kurz sagen, warum das Buch so viel besser ist.
Ja, das ist einfach viel besser, weil das viel komprimierter ist. Das ist ein Punkt, also der Kritikpunkt, den du genannt hast, dass vieles so ausgelutscht ist. Diese ganze Hintergrundgeschichte, dieses, also in Anführungszeichen, dass die da planen, jemanden nur noch zu ermorden, um zu schweigen, dieses ganze Aufgebausche, dieses... Das ist ja in diesem Buch nicht. Du hast halt das, was die sagen. Dieser Hauptfigur, dieser Clay, der hört das im Prinzip wirklich an einem Abend von mittags bis zum nächsten Morgen durch und reicht die Kassetten dann auch weiter und erzählt quasi die ganze Zeit, was auf diesen Kassetten war, in komprimierter Form und eigentlich dann immer auch nur aus der Sicht von Hannah. Du kriegst also nicht nochmal so, was wir hatten, so dieses Feedback der anderen Figuren als Stimme nochmal. Du lernst die Eltern nicht kennen irgendwie, also nicht so, dass es halt so dominant ist. Die verklagen die Schule nicht. Du hast da diese Streitigkeiten untereinander, dieser Charaktere nicht so. Du hast nicht versucht, diese Vertuschungsabsichten da. Das wird da komplett rausgelassen. Du kannst das Buch, ich habe es schon gesagt, also ohne Kinder an einem Wochenende komplett durchlesen. Das ist nicht besonders viel, das ist leicht und locker geschrieben, also im Original. Ist aber auch eines wirklich ein gutes Buch und hat dadurch, dass es halt so gestrafft ist und sich wirklich auf Hannah konzentriert und die Beziehung zu Clay und du bist in dem Buch halt auch die ganze Zeit am Fiebern, weil Clay wird halt auch in dem Buch als guter Kerl dargestellt. Was spielt jetzt seine Rolle? Also du erfährst halt nur, okay, das sind 13 Kassetten, das sind, ich sag mal, 12 oder wie gesagt, bei dem einen ist ja so der Anhang mit diesem Bruce, also 12 plus 1, 13 Charaktere, die zum Tode dieses Mädchen geführt haben. Und Clay wird die ganze Zeit aber irgendwie als gut dargestellt und du fragst dich, wie er selber, warum bin ich da mit drauf? Warum ist er mit drauf? Und ich muss sagen, das macht das Buch um einiges packender, komprimierter, interessanter. Auf der anderen Seite ist das, was in der Serie nachher behandelt worden ist, sicherlich auch ein Spiegel der Fragen, die sich anschließend ergeben haben, als hier Jay Asher, also der Autor dieses Buches, das publiziert hat. Weißt du? Also das ist dann so diese Kehrseite. Wie verhalten sich die Leute? Also was passiert mit diesen Leuten? Was passiert mit dem Lehrer zum Beispiel, der dann plötzlich irgendwann erfährt, der ist da auch irgendwie mit drauf, weißt du? Also dieser Punkt, wo du sagst, bringt die Serie schon wieder ganz gut rüber. Vielleicht ein bisschen zu viel, ein bisschen zu ausufernd. Es wird ja auch, ich sag mal so, auch das Ende. Also in dem Buch, das Mädel ist tot und damit ist Schluss. Also das ist bei beiden das Gleiche. Aber in der Serie passiert noch etwas mehr, was potenziell vielleicht Raum für eine zweite Staffel, was in der Diskussion ist, was ich nicht hoffe, weil das blöd wäre, weil das nur der Aufguss der ersten Staffel wäre. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Und auch so diese Cliffhanger am Ende mit bestimmten Mitteln nochmal künstlich Spannung aufzubauen. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil das ist blöd. Wo man nicht als Zuschauer nicht genau weiß, was ist da jetzt genau passiert, fand ich ein bisschen blöd. Und ich fand auch die Rolle der Eltern ein bisschen blöd, dass sie die Schule verklagt haben, ist vielleicht amerikanisch typisch, dass man jeden verklagt hat, der irgendwie mit involviert ist und dass die alle vorgeladen werden und sowas. Also das ist alles so ein bisschen zu viel.
Also ich fand auch jetzt ganz kurz nochmal, weil ja auch warum Clay auf diesem Tape, wenn es gut ist, also so ist er in der Serie sehr vom Grunde auf Englisch auch ein Guter. Also es gibt dann auch Momente, wo ihr gerade etwas passiert, wo irgendwie ein Foto von ihr rumgeschickt wird in einer nicht so positiven Szene und wo er sich das halt auch irgendwie kurz anguckt oder irgendwie über irgendwas anderes kurz lacht, weil das in dem Moment eben passiert und das schüchtert schüchtert sie natürlich auch ein, weil sie eigentlich denkt, er ist ja doch so nett zu mir und jetzt hintergeht er mich auch mit dieser Sache. Fand ich aber gut, dass eben diese Facetten gezeigt wurden, was aber echt ärgerlich ist, weil der gerade sagt, warum ist er auf diesem Ding? Er findet ja dann schon er ist relativ am Ende erst auf einem Tape und vorher findet er eben über diese anderen Leute die Sachen raus und konfrontiert sie damit und sagt, wie konntest du das tun? Und dann haben die alle Angst, dass er was erzählt. Und dann wird immer wieder gesagt, ja, wartet nur, bis Clay sein Band hört, dann wird er nichts mehr sagen und ach, Clays Band ist ja so schlimm und Clay, wenn du dein Band hörst und dem Ganzen wird dann irgendwie der Wind aus den Segeln genommen.
Also, oder was zum Beispiel auch blöd ist, also was in dem Buch auch anders ist, sein bester Freund, der dann die ganze Zeit mit diesem Mustang, Tony, glaube ich, nebenher fährt und den so betreut. In dem Buch taucht er erst am Ende auf. Also das ist so ein, du weißt die ganze Zeit nicht, gibt es da quasi das zweite Set an Tapes, was befreit wird? Also das ist so diese Motivation, dass alle das eigentlich anhören und weitergeben.
Genau.
Ne? Und hier weiß man von Anfang an, glaube ich, in der ersten Folge schon, im Piloten oder im zweiten.
Ja, genau. Doch er sagt dann schon, wenn er an diesem Spielplatz da ist, an diesem
und das ist halt, ist anders. Also sag mal so, es ist halt, es sind ein paar Sachen, die einfach, glaube ich, zu viel und also, wie du schon sagtest, gut, man hätte 13 Folgen haben wollen, aber hätte man die auf klassische 40 Minuten zusammengestaucht oder auf irgendwie auf eine halbe Stunde, wäre es auch gut gewesen. Wäre es gestraffter, wäre es nicht schlechter geworden dadurch, glaube ich, in meinen Augen. Aber trotzdem, ich finde es immer noch grandios, also schöne Serie, nicht grandiose Serie, aber schöne Serie, aber gefühlt Buch, weil gestraffter, komprimierter, um einiges besser.
Ja, also 13 Folgen, finde ich wirklich, sollte man lassen, wenn eben auch das Buch so heißt. Und zum Beispiel auch diese Jessicas Party ist ja auch auf 3 Teile ausgeteilt. Das zum Beispiel hat ja wirklich Inhalt, der für 3 Folgen reicht. Aber das sind Sachen hier mit diesem Gedichte, hier Lyric Class und mit dem Stalker und so, das hätte man alles ein bisschen kürzen können. Gut, ja. Und
das war ganz nett, dass ihr euch so gut versteht. Ich fand es übrigens auch gut, die Serie, auch wenn mich hier keiner fragt. Ne?
Ich werde dich gerade gefragt, ich wollte dich gerade fragen.
Ja, so am Ende kann man noch mal kurz die Meinung abfassen, nachdem alles gesagt ist. Ne? Ja, das geht.
Aber du kannst du das Buch? Fangen wir mal so an.
Nein, ich hatte nur von der Kate, mit der ich einen Kinocast ja aufnehme, die hatte mir davon berichtet. Sie hat wohl das Buch gelesen und war dann gespannt auf die Serie und hat halt auch zuerst das Buch gelesen. Und das Buch heißt übrigens, falls das noch nicht gesagt wurde, Tote Mädchen lügen nicht, falls das jemand auf Deutsch irgendwie kaufen möchte.
Ja, so heißt es auf die Netflix-Serie.
Genau, so heißt es auf die Netflix-Serie auf Deutsch, weil es immer nur von 30 Reasons Why war.
So heißt das Buch?
Ja, klar. Aber wir können es ja wenigstens mal hier in der Sendung nennen, nicht, dass die Leute dann irgendwie nach 30 Reasons Why suchen und finden nichts, weil es im deutschen Netflix Tote Mädchen lügen nicht heißt. Genau. Ich fand es überraschend gut. Ich dachte, wir hatten ja letztens so eine, was war das für eine Serie, was auch so in der Highschool gespielt hat. Ich habe es schon wieder vergessen, weil es mir so belanglos war. Wo auch irgendwie, wisst ihr, was ich meine? An so einer Highschool?
Nee.
Comedy oder?
Schlaft schon alle. Nee, Drama. Das war auch irgendwie sowas.
Riverdale, doch.
Ja, ich glaube, ja, genau. Das hat mir nicht so ganz so gefallen. Ne? Aber das hier, das fand ich jetzt richtig gut, ausnahmsweise. Also zum einen liegt das auch an dem Hauptdarsteller. Ich habe ja bis jetzt erstmal nur eine Folge geguckt und der Hauptdarsteller ist eigentlich ganz cool. Hier hat mir ganz gut gefallen, dass der ganze Cast und so, das passt alles. Und die Spannung war auch irgendwie gut aufgebaut. Also ich wusste ja nun gar nichts davon. Also ich hatte weder das Buch, noch hatte ich mich großartig vorher informiert. Und das mit den Kassetten, also die dann findet und bis er dann mal so eine Kassette reinhören kann, das klappt ja auch nicht gleich und dann hört er mal rein und dann wird es irgendwie interessant und dann wird er gerade unterbrochen und dann muss er dann später weiterhören und so. Und das fand ich irgendwie ganz interessant und gut gemacht.
Alex, hat es dich angesprochen?
Nein, überhaupt nicht.
Warum nicht?
Ja, also ich fand den Hauptdarsteller zum Beispiel, im Vergleich zum Erik, fand ich total so ein Stereo, ich habe hier schön geschrieben, Stereo-Nerd-Langweiler, so ein typischer Typ, der immer so seine Hemden trägt, bis oben hin zugeknöpft und langweilige Frisur und ja, typischer amerikanischer Highschool-Nerd. Das hat mich schon wieder abgeturnt, dass da wieder so aus der Schublade die Leute gegriffen wurden und dahingesetzt wurden. Ich weiß nicht, ob es im Buch auch so beschrieben wurde.
Da wird er halt nur als netter Mensch dargestellt. Aber
ich fand ihn so Stereotyp. Ne, so,
ja, das war ja das Konstruierte, glaube ich, an dieser Serie per se. Also wo er dann auch, das in dem Buch, da hört er das, wie gesagt, am Stück durch. Da hört er nicht zwischendurch auf, kämpft mit sich, hört weiter. Das ist halt so.
Genau. Und dann halt auch, dieses Verhalten von dem, da muss er jetzt irgendwo so einen Walkman finden. Und dann fährt er damit durch die Straßen und dann baut er natürlich einen Unfall, während er fährt. Da kann man sich nicht irgendwo mal hinsetzen und das zu Ende hören, wie du schon sagst. Und dann diese typischen Highschool-Dinger da, ja, er war jetzt so ein bisschen nicht ein Außenseiter, aber auch nicht so der Megatyp. Und dann halt diese Jungs da vom Basketballteam, natürlich alle cool drauf sind und natürlich alle diese coolen Jacken tragen und natürlich alle nur die Mädels ins Bett kriegen wollen und dann Fotos machen und dies und oh, und ich weiß nicht, das. Vielleicht ist es wirklich so in real, ich weiß es nicht, aber ich fand das alles so Stereotyp, ne? So alles so klischee-mäßig, das kann man sagen, ne? Alles so, wie man sich auch vorstellt, wie es vielleicht ist, ne? Und dann dieses nette Mädchen von nebenan, was dann irgendwann gemobbt wird und ja, keine Ahnung, hier vielleicht auch misshandelt wird oder keine Ahnung, was da noch passiert. Aber es ist alles so Schema F, ne? Und wenn die Annemarie schon sagt, was dann noch so passiert, das ist dann, ich weiß nicht, ob vielleicht ist es so falsch, aber dann ist es so vorhersehbar, ne? Dass sie dann irgendwann ausgenutzt wird und vielleicht auch verprügelt wird oder keine Ahnung, was da passiert, aber es ist halt so, keine Ahnung, nichts Neues, finde ich. Und so ein bisschen ging es halt irgendwie so, dass ich gar nicht wissen wollte, was da eigentlich noch passiert ist und was sie da für Probleme hat, ne? Weil das immer so, ja, so.
Ja, die Kernaussage des Buches oder auch der Serie ist es ja im Prinzip, also wie sich sowas aufschaukelt, wie so aus einem perfekten, ich sag mal, aus einem normalen Leben durch eine Kleinigkeit eins zum anderen geführt. Natürlich sind das alles nur in gewisser Weise Zufälle, aber diese Zufälle sind halt bei ihr wie Dominosteine, die dann quasi zum letzten. Ja. Für mich war am Ende, also das Buch, erfährst du ja so diesen Punkt, also da steht nur da, sie bringt sich um und gut ist. Hier hast du halt das Gefühl, auch als Zuschauer, Annemarie, ich weiß nicht, wie dir es ging, darfst du gerne reingrätschen, dass man sich so dass aufgebaut wird für den Zuschauer, jetzt will ich mich umbringen. Und das war es für mich auch nicht. Also so, es war nicht so überzeugend, dass ich dann so an dem Punkt angelangt bin. Gut, es sind ein paar Ereignisse passiert, aber nicht so, dass ich sage, nachvollziehbar, jetzt bringe ich mich um deswegen.
Ja, sie sagt ja dann immer nur, dass sie eben diese Leere fühlt und dass eben niemand da ist und also
ja, das
explizit
ist halt
wirklich erwähnt, dass sie wirklich nicht mehr leben will, ist ja dann auch mit den Eltern, die ja eigentlich zwar nett sind, aber wo sie eben auch nicht mehr richtig fühlt, dass sie gebraucht wird und dass sie die Tochter ist, die sie gern hätten, so ungefähr. Und ja, das sind eben alles so Kleinigkeiten, die dann am Ende. Und sie versucht ja dann auch nochmal nach Hilfe zu greifen. Also sie streckt ja nochmal ihre Hand aus und die wird dann nicht ergriffen.
Ja, nun muss man auch sagen, das ist überhaupt nicht so mein Thema, ne? So Gefühlsprobleme von Inis, das ist nur halt auch jetzt nicht so mein Feld, was ich gucke gerne. Von daher, wahrscheinlich habe ich auch nicht so den Zugang.
Unterm Strich soll die Serie ja dann auch sagen, schaut nacheinander, redet miteinander, überlegt, was eine dumme Äußerung bewirken kann, überlegt auch, was ihr teilt, irgendwelche Leute, irgendwelche komprimierenden Fotos von jemandem haben und einfach mal so ein bisschen nachdenken, dass ja alles Menschen sind und bla und naja, also.
Die Welt ist gut. Nee, aber anyway, finde ich ein bisschen schwierig, sowas immer so Aussagen zu machen, aber anyway. Meins war es nicht. Ich werde nicht weiter gucken. Aber gut für, also ich kann es, ich akzeptiere eure Meinung natürlich, aber für mich war es nichts. Nee.
Dafür mal noch ungewöhnlicherweise noch einen Buchtipp. Ich bin ja auf dieses Buch nur über John Green, den Alex vielleicht auch kennt, diesen YouTuber.
Natürlich. Ne?
Genau. Ja. Der hat ein Buch geschrieben, Looking for Alaska, wärmstens empfohlen. Handelt zwar wahrscheinlich auch nichts für dich, auch es geht um ein Todesmädchen und es geht um Jungs, die quasi das Leben der Alaska so nachvollziehen. Und darüber bin ich auf dieses Buch gekommen, aber trotzdem im Vergleich, direkten Vergleich, 13 Reasons Why oder Looking for Alaska, dann Looking for Alaska von John Green. Großartiges Buch, ist auch mehrfach ausgezeichnet worden. So, das soll's dann
ich
auch.
Ich hab noch ganz kurz was.
Nein, hast du nicht?
Ganz kurz.
Noch. Nein, hast du nicht?
Ganz kurz. Nur zur Serie, was das Schauen einfacher macht, weil wir ja in der Gegenwart leben, aber auch in der Vergangenheit oder in den Flashbacks, in den Storys, was sie erzählt. Und hat Alex ja gerade schon gesagt, oder Eric, dass er dann relativ am Anfang diesen Unfall hat und dann eine relativ große Schnittplatzwunde an der Stirn und dann natürlich die ganze Staffel so ein olles Pflaster im Gesicht kleben hat. Das hilft uns natürlich immer relativ schnell, weil er auch sehr viele Tagträume hat und dann eben in diese Kassettenwelt einsteigt, relativ schnell zu realisieren, okay, schauen wir jetzt den Vergangenheit Clay oder sehen wir den richtigen Clay? Und genauso bei Hannah, sie schneidet sich zum Ende dann, also kurz vor ihrem Selbstmord, die Haare, sie hat sehr lange lockiges Haar und dann irgendwann macht sie so einen ganz kinnlangen Bob Und da können wir dann eben auch erkennen, okay, von welcher Zeit reden wir gerade bei Hannah. Also da wird dem Zuschauer noch ein bisschen leichter gemacht. Dass, ja.
Wobei das genau. Für mich fast störend war mit diesem Pflaster. Das war so ein easy way out.
Ja, na klar. Also habe ich auch gedacht, wow.
Ich schaff's nicht, mit Bildern darzustellen. Also mache ich hier, kriegt der einen auf eine Platzwunde und jetzt weiß jeder Blödmann. Das wurde ja zwischendurch mal abgeklebt, dann sah das ungefähr so aus wie Haut und dann kriegt er nochmal eine drauf und dann war es wieder klar. Noch,
diese Bergkletterei war auch so sinnlos.
Und das ist in dem Buch, glaube ich, auch nicht.
Und ganz kurz noch wird in dem Buch Clays Krankheit, dass er irgendwas hat, angedeutet oder thematisiert.
Hat er eine Krankheit, Clay?
Na, es ist doch in der Serie dann irgendwie seine Eltern, die sich ja, er hat übrigens super Eltern, ich finde die Mutter großartig.
Ich finde den Vater geil.
Na dann, das war Eltern. Am Frühstückstisch stellt die Mutter ihm dann noch irgendwelche Tabletten hin.
Ach so, hier, wo er so Psychoprobleme hat. Nee, überhaupt nicht.
Ja, genau.
Wie gesagt, die Eltern werden ja auch gar nicht so eingeführt. Die kommt, glaube ich, irgendwann die Mutter mal rein, als er die Kassetten dort in der Werkstatt hören will von seinem Vater. Und daraufhin geht er zu seinem Freund, also zu Tony, um sich diesen Walkman zu holen. Und das ist, glaube ich, sämtliche Interaktion, wenn ich mich recht entsinne, mit den Eltern gewesen. Ja, also wie gesagt, alles was Drittperson, sehr, sehr komprimiert.
Ja, das haben sie so ein bisschen strange gemacht, dass er eben anscheinend früher schlimme Träume hatte und dann irgendwelche Medikamente verschrieben bekommen hat und wird, also kann ich ja jetzt mal spoilern, also es wird die ganzen 13 Folgen nicht aufgelöst.
Ist auch, glaube ich, vielleicht ist es so ein Kunstgriff gewesen, der Macher zu sagen, ey, vielleicht fantasiert er nur ein bisschen, übertreibt so ein bisschen und am Ende stellt sich heraus.
Es wird ja auch relativ am Anfang, als die Schulkameraden quasi diese Bänder schlecht machen wollen, sagen sie ja auch, ach, Hannah lügt hier und dann eben eine Sache, die Jessica passiert, an die sie sich aber nicht mehr erinnern kann oder nicht erinnern will. Das ist ja nicht passiert, deshalb lügt Hannah und deshalb sind all diese Bänder eigentlich falsch und sie will sich ja doch nur profilieren und dann denkst du natürlich auch als Zuhörer, okay, wir hören jetzt zwar Hannahs Geschichte, aber wir wissen gar nicht, wir kennen sie überhaupt nicht, ob sie die Wahrheit sagt. Aber ihr werdet die Wahrheit nach 13 Folgen wissen und damit gebe ich jetzt zurück Daniel.
Ins Funkhaus nach Bad Salzung, dem großen Zentrum. Nein, das soll es dann auch gewesen sein. 13 Reasons Why lohnt sich als Buch, lohnt sich als Serie, wenn man nur eins nimmt, nimmt das Buch. Ihr werdet mehr davon haben. Ansonsten, schöne Serien diesmal im Gegensatz zum letzten Mal, ist sicherlich auch etwas für euch dabei. Mal sehen, was beim nächsten Mal drankommt. Wissen wir noch nicht, werden wir euch aber spätestens im nächsten Podcast erzählen. In diesem Sinne, frohe Ostern und man hört sich nach Ostern mit den Leftovers. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
www.fortsetzungfolgt.net Und damit war Erik wieder weg.
Ach, hallo?
Falls du uns jetzt noch hörst, hat er sein Mikro wieder in die ewigen Jagdgründe geschickt. Ja,
unterbrochen.
Hey, du warst gerade weg. Also,
bitte?
Du warst gerade weg.
Ich war weg.
Ja.
Bin noch da.
Jetzt ja. Oh, was hat Erik gesagt zum Schluss?
Gibt's doch gar nicht, ja. Ja, fang ich nochmal an, muss mal gucken, wo du es reinschneidest. Ja,
na, bei Riverdale war es.
Riverdale, genau, mach mal Riverdale.
Was? Von Riverdale an habt ihr mich nicht mehr gehört?
Das war doch nicht lang. Mach einfach noch, komm, ich habe jetzt nicht ewig Zeit, ich muss da wirklich. Mach mal Riverdale. Cool,
du willst Champions League gucken, ich verstehe.